Ja, ich möchte auch nochmal die Gelegenheit nutzen und jeden von euch begrüßen, herzlich willkommen heißen. Wir haben auch zwei Brüder aus Pforzheim, Brüder Valentin Stieben und Brüder Erich Schmidt. So seid auch ihr herzlich willkommen und ich wünsche Gottes Segen für uns alle. Gottes Segen ist das richtige Stichwort. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Für mich ist das wieder etwas Besonderes, hier zu sein, zu erleben, wie Gott uns wirklich von einer Stunde zu der nächsten führt und wie ein roter Faden da drin liegt, den wir, als wir das mit den Brüdern alles besprochen haben, da gar nicht hineingelegt haben, sondern dass Gott in den Vorbereitungen das gegeben hat und alles wirklich von dem ersten Gottesdienst bis zu der Bibelstunde gestern Abend, das ist alles in einer Linie und ich weiß ja schon, was jetzt kommt. Vieles ist Vorbereitung, damit ich dieses Thema, das mir der Herr aufs Herz gelegt hat, sagen kann. Und ihr werdet sehen, wir werden dann viele Dinge anknüpfen, die wir in den vergangenen Tagen gehört haben. Und ja, ich wünsche, dass Gott uns auch heute dadurch segnet. Thema ist die Gebote Christi. Eine Frage ist, was haltet ihr von Geboten? Gut? Nicht so gut? Gibt's verschiedene Meinungen. Ne? Manche finden das eher, naja, genug davon. Ich habe, als ich das Thema angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, kurz nochmal nachgedacht, ist das überhaupt ein Thema für die Jugend? Und dann habe ich mich an meine Jugendzeit erinnert. Also, wenn sich jetzt nicht etwas Drastisches geändert hat, ist das ein Thema für die Jugend. Ja, ich weiß, damals, wir hatten viele Gebote und Verbote. Meine Mutter hat mir verboten, mit quietschenden Reifen anzufahren. Ja, ich hatte damals gerade 18 Jahre, einen Golf 90 PS, mit dem konnte man das richtig gut, bis in den zweiten Gang. So, ein Gebot, das nicht zu tun. Und ich weiß, zu der Zeit, als ich in der Jugend war, gab es viele, ne? Da gab es ältere Geschwister, die es gut mit uns gemeint haben. Und die haben uns vieles gesagt, was gut und was nicht so gut ist. Ja, ich weiß, da gab es eine Schwester, die hat uns geraten, die Hosentaschen zuzunähen, weil es ist ungeistlich, wenn wir auf dem Hof oder schlimmer noch im Gemeindehaus mit den Händen in den Hosentaschen rumgestanden sind. Ja, so und ich weiß, wir mit den Jungs haben das nicht gemacht, aber bei uns, bei den Mädchen, haben sich sogar untereinander, ne, da welche Nachthemden gut sind und welche nicht gut sind. Also, und dann haben wir verschiedene Traditionen in den Gemeinden, wo das in der einen so ist und in der anderen so ist. So, ich glaube, auch ihr lebt in dieser Zeit und ihr habt verschiedene Gebote, verschiedene Verbote, verschiedene Aussagen, was gut, was nicht so gut ist. Und ich habe mal mit jemandem gesprochen, der unsere Gemeinde sehr gut kennt, der auch von diesem allem aufgewachsen ist und dann weggegangen ist. Er sagt, ihr habt so ein verkrampftes Christentum. Ja, dies darfst du nicht, dies darfst du nicht. Das musst du. Ihr müsst ein lockeres Christentum haben. Und so ist eine Frage, unser Christentum, ist das verkrampft oder locker? Ja, Christus hat uns die frohe Botschaft gebracht und er möchte, dass wir ganz locker sind. Es gibt ein einziges Gebot und das ist die Liebe. Und wenn wir das erfüllen, erfüllen wir alles andere. Ja, alle Gebote, die ihr habt, sind alles Menschengebote. Ist das wahr? Und ich weiß nicht, wie ihr heutzutage mit den Geboten umgeht. Ich weiß, wir sind in einer Zeit aufgewachsen, vor 10 Jahren war ja ich in der Jugend gewesen, 15 Jahren. Da haben wir gehorcht. Haben wir nicht rebelliert. Haben wir nicht sozusagen das links rein und rechts raus und trotzdem gemacht, was wir für recht gehalten haben, sondern haben uns gebeugt. So, und so wollen wir heute uns anschauen, was ist das Christentum, das uns die Bibel lehrt? Was sind die Gebote, die wir wirklich haben und an die wir gebunden sind? Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, würde ich ganz gerne noch einen kleinen Ausflug machen. Und noch einmal, und das ist der erste Punkt, Menschliches und Göttliches. Noch so eine Grundlage schaffen, auf die wir dann später aufbauen können. Weiß jemand von euch den Unterschied zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern? Okay, was noch? Was ist der Unterschied zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern? Achso, dass die einen an die Auferstehung geglaubt haben und die anderen nicht. Bitte? Die Sadduzäer haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Was ist noch der Unterschied zwischen den Sadduzäern und den Pharisäern? Genau, die einen waren zu links, die anderen zu rechts. So, jetzt müssen wir das nochmal kurz erklären. Ich habe als junger Mensch lange Jahre geglaubt, dass es ein und dasselbe ist. Die haben sich nur anders genannt. Das ist aber nicht so. Die Sadduzäer sind von der Lehre der Bibel abgerückt, haben viele Dinge, die im Alten Testament in den Büchern Mose gestanden sind, nicht geglaubt, haben sich an das Gesetz, das Mose aufgeschrieben hat, nicht gehalten, haben sich beschäftigt mit der griechischen Philosophie, ja, waren ganz offen für das, was die Welt macht. Interessanterweise waren die Sadduzäer diejenigen, die den Priester im Tempel gestellt haben. Das heißt, das auch, was im Tempel abging, war nicht mehr das, was Mose in seinem Gesetz geschrieben hat, oder in Gottes Gesetz geschrieben hat, ja, das, was im Alten Testament gelehrt wurde, sondern die sind von dieser Lehre komplett abgerückt. Und dann gab es die Pharisäer, die aus dem einfachen Volk kamen, die eben nicht zu der Oberschicht gehörten, die nicht die Priester waren, die Anführer des Volks, sondern die aus der unteren Schicht kamen, sich aber an das Wort gehalten haben und nicht nur an das Wort, sondern an die vielen anderen Gebote, die über die Jahrhunderte von den Ältesten aufgestellt wurden, sich ganz hart an dieses Gesetz gehalten haben und dadurch auch viele Menschen in ihre Nachfolge gebracht haben, so dass das eigentlich zwei unterschiedliche Pole in der Gesellschaft waren. Die einen waren erzkonservativ, auf das Alte bedacht, die alten Traditionen, das, was gelehrt wurde, nichts Neues. Und die anderen, die waren auf das Neue bedacht, keine Gesetze. Ja, die Philosophie, das, was die Griechen uns bringen. Und ich habe versucht, zwei Bilder zu nehmen, um so ein bisschen zu zeigen, diese Gegensätze. Die Punks und die Nazis sind ja auch. Eine sind ganz ultra links und die anderen ganz ultra rechts. Jetzt sind diese zwei Gruppen natürlich außerhalb der Gesellschaft. Die Pharisäer und Sadduzäer, das war noch innerhalb der Gesellschaft gewesen. Aber der Unterschied, ich meine, wenn man diese Bilder von ganz Weitem anguckt, dann merkt man fast keinen Unterschied. Die gleichen Schuhe, die gleichen komischen Hose, die einen haben ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf als die anderen. Ja, die stehen beide mit den Bierflaschen und grölen rum. Also, bei Christus haben sich diese zwei Pole, die eigentlich auf den anderen Seiten, unterschiedlichen Seiten der Gesellschaft standen, haben sich vereinigt, um Christus ans Kreuz zu bringen. Und so unterschiedlich manchmal links und rechts sein kann, vor Gott kann es dasselbe sein, nämlich draußen. Und wir haben heute andere Begriffe dafür. Die Pharisäer sind gesetzlich und die Sadduzäer sind liberal. Und so haben wir auch heute innerhalb der Gemeinde Pharisäer und Sadduzäer. Und es gibt diesen Spannungsbogen. Und die Frage, die ich euch jetzt stellen möchte, auf diesem Spannungsbogen, wo ordnet ihr euch ein? Widersteht erstmal der Versuchung, euch in der Mitte einzuordnen, ja? Weil das ist ja, man ist immer richtig, also ist man in der Mitte. Sondern versucht das mal objektiv zu betrachten. Wir haben ja gestern einiges gehört, gestern Abend. Wie los seid ihr von der Welt? Wisst ihr, wenn es Dinge gibt, die euch noch festhalten, die euch wichtig sind, Dinge, die aus der Welt sind, Dinge, die gestern angeführt worden sind, Dinge, die vorgestern angeführt worden sind, dann seid ihr links. Ja, und je mehr Dinge es gibt, die euch festhalten, je stärker sie euch festhalten, desto weiter links seid ihr. Und wenn es Dinge gibt, die ihr achtet und an denen ihr andere Menschen messt und darüber ihre Geistlichkeit beurteilt. Wisst ihr, dieses Thema, wer die Hände in der Hosentasche ist, der ist nicht so geistlich als derjenige, der die Hände nicht in den Hosentaschen hat. Das ist ein Extrembeispiel. Aber wenn es Dinge gibt, an denen ihr sozusagen den geistlichen Grad eines Menschen erkennen könnt, und je mehr Dinge es gibt, desto mehr rechts seid ihr. So, und wenn es jetzt nicht 150, sondern 40 Leute wären, hätte ich diesen Bogen hier auf dem Flipchart gemalt, hätte jedem von euch einen Klebepunkt gegeben, hätte das Ding umgedreht, dass das keiner sieht, dass ihr da anonym eure Stelle draufkleben könnt, um mal zu schauen, wo liegt die Wolke? Wo sind die meisten von euch heute? Vielleicht noch einmal eine Frage, ob ihr weiter links oder weiter rechts steht. Wenn euch diese Frage beschäftigt, was darf ich noch und kann ein Christ bleiben, dann seid ihr weiter links. Wenn euch die Frage beschäftigt, was kann ich noch loslassen, aufgeben, dann seid ihr weiter rechts. Wisst ihr, vielleicht klingt diese zweite Frage so komisch in der jetzigen Zeit in euren Ohren. Aber ich war glaube ich noch nicht in der Jugend oder gerade in die Jugend gekommen mit 14. Ich habe erlebt, wie ein junger Mann einen alten Bruder gefragt hat, ich habe schon dieses aufgegeben und dieses aufgegeben und dieses aufgegeben und dieses, was kann ich noch aufgeben um Christi willen? Und der alte Bruder hat die Weisheit besessen und hat gesagt, das ist die falsche Frage. Frag den Herrn, was kann ich für dich tun und nicht, was kann ich aufgeben? Aber das, was Gott gefällt, ist die Mitte. Ist dieser nüchterne, klare Weg. Und wisst ihr, wir stehen in der Gefahr, abzurutschen. Es kommen kleine Dinge, die uns gefangen nehmen. Die Dinge werden immer größer. Ja? Die Freiheiten, wir nehmen uns immer mehr Freiheiten. Bis wir irgendwo hinkommen, dass wir Sünde tun und das vielleicht gar nicht als Sünde sehen. Denk nochmal an das Thema vom Nachmittag. Wenn uns die Welt so verblendet, dass wir Sünden, weil wir die schon überall gesehen haben, gar nicht mehr als Sünden ansehen, dann tun, dann rutschen wir von dieser Linie ab. Dann sind wir nicht mehr auf dem Weg Gottes, sind wir außerhalb. Und genauso kann das nach rechts gehen. Ja, und das fängt, es gibt diese Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, oder das ist ja keine Geschichte, sondern dieser Vergleich. Wenn es dann Menschen gibt, die in diese Gefahr reinkommen, ja, dann ist da ein Bote und er sagt, es sind nicht alle richtig. Wir sind richtig, ja, aber die und die Gemeinden, die sind verkehrt. Und dann stellt er fest, selbst in unserer Gemeinde sind nicht alle richtig. Da gibt es viele, die richtig sind, aber die und die und die und die Gemeinde sind verkehrt. Und dann stellt er fest, naja, das sind nur noch eigentlich ganz wenige, so ein enger Kreis. Die 8, die in die Arche gekommen sind, die sind richtig, aber alle anderen, auch in der Ortsgemeinde, sind schon verkehrt. Und irgendwann mal ist nur noch er und seine Frau richtig. Und irgendwann mal ist nicht mal seine Frau richtig. Wisst ihr, und das habe ich persönlich gesehen in meinem kurzen Leben bei Menschen, die auf diese schiefe Bahn geraten sind und abgerutscht sind. Und da gibt es eine Kraft, nämlich unsere menschliche Kraft, die uns nach unten zieht. Und vielleicht nochmal, wir als Gemeinde, als Werk hier in Deutschland, wir waren schon ziemlich weit rechts gewesen. Da gab es nur noch wenige, die richtig waren und ganz viele, die verkehrt waren. Und Gott hat uns in den letzten Jahren diesen Weg geführt und ich bin so dankbar dafür. Und eine Frucht dieses Weges ist, dass wir hier so zusammen sein dürfen. Gott hat uns da rausgeführt und hat uns gezeigt. Aber wir stehen in der Gefahr, auf die andere Seite zu fallen. Und wenn wir diese Punktewolke sehen würden, wenn jeder sich hier einordnen würde, ich fürchte, wir würden uns hier wäre die Wolke gewesen. Wie gesagt, weil unser menschliches Wesen zieht in diesem System nach unten. Und nicht nur unser menschliches, sondern die teuflischen Mächte ziehen auch nach unten. Wenn wir aber Gott wohlgefällig sein wollen, dann brauchen wir eine Kraft, die nach oben zieht. Eine Kraft, und nur diese Kraft wird uns in der Mitte bringen, wird uns in der Mitte halten. Da, wo es Gott wohlgefällig ist. Und das Geheimnis dieser Kraft ist die geistliche Reife. Bei jedem Einzelnen. In der Jugend, bei jedem Einzelnen in der Ortsgemeinde, bei jedem Einzelnen in unserem Werk in Deutschland. Wie kommt man zu der geistlichen Reife? Es gibt zwei wesentliche Punkte. Das eine ist Bibellesen, das andere ist Gebet. Und ich möchte euch das einschärfen, wisst ihr, diese zwei Dinge. Wenn ihr alles vergesst, was ihr hier in diesen Jugendbibeltagen gelernt habt, dieses zwei dürft ihr nie vergessen. Und das ist nicht, weil ich das sage, das sagt jeder von uns. Das ist in jeder Botschaft gewesen und das wird jeder von uns bestätigen. Das sind zwei Elemente, die entscheidend sind für euer geistliches Leben. Bibel lesen und gebeten. Wisst ihr, ich möchte da nochmal stehen bleiben. Macht das Bibellesen zu eurem Hobby. Zu eurem Haupthobby. Ich weiß nicht, wer letztes Jahr hier war. Wir haben ja in einer Gruppenarbeit so einen Bibelvers zerlegt. Und ich glaube, ihr habt das auch gesagt. Dieser Funke springt über. Das ist spannend. Die Bibel ist spannender als jeder Krimi. Interessanter als jedes Abenteuer. Vielleicht schreibt ihr euch das nochmal auf. Nehmt das doch mit. Es gibt diesen Brief an Philemon. Lest ihn durch. Nehmt euch mal eine Stunde Zeit, wenn ihr nach Hause kommt. So, das ist ganz kurz. Lest ihn bitte dreimal durch. In eurer Bibel, in der ihr immer das liest. Und dann nimmt nochmal eine Übersetzung, ja, wenn ihr immer die Luther 1912 habt, nimmt irgendetwas Neueres. Wenn ihr eine andere Übersetzung nimmt, nimmt mal irgendwie diese kernige, schöne Luther-Übersetzung und liest euch das da mal durch. Und dann beschäftigt euch mal mit diesem, das sind drei Leute, drei Hauptakteure. Paulus, Philemon und Onesimus. Ja, was sind das für Leute? Wie stehen sie zueinander? Warum schreibt Paulus überhaupt diesen Brief? Warum ist dieser Brief in die Bibel gekommen? Und was könnt ihr für euer Leben aus diesem Brief lernen? Und so kann man das mit vielen, mit allen Abschnitten in der Bibel machen. Und wenn ihr euch da rein vertieft, wisst ihr, der Psalmist sagt, dein Wort ist süßer denn Honig und Honig sein. Das dürft ihr dann erleben. Wie wunderbar, wie herrlich dieses Wort ist. Wie es unsere Seele ergreift, wie es unser Leben verändert. Und auch das Gebet. Man kann Herrlichkeiten im Gebet erleben. Und nehmt das nicht irgendwie auf so eine leichte Schulter, sondern macht das zu einem Schwerpunkt in eurem Tag, das Gebet. Werdet klar vor wem ihr da gerade steht und wen ihr anbetet. Und dann sagt nicht einfach, Herr, hilf dem kleinen Jason. In dem öffentlichen Gebet kann man das machen. Aber wenn ihr im Kämmerlein seid, macht euch mal klar, was ist dieser Junge? Was fühlt er jetzt? Wie geht es seinen Eltern? Lasst doch das auf eurer Seele wirken, dass ihr dann mit der Last vor Gott kommt. Und dann werdet ihr anders beten. Und dann wird dieses Gebet etwas ausrichten bei Gott und wird eure Seelen verändern. Gestern Abend bei dem Männerchorlied, die Mädels haben da vielleicht besser aufgepasst, habt ihr das Klavier gehört? Möchtet ihr auch mal so spielen? Wisst ihr, wie man dazu kommt? Üben. Ich habe Statistiken gelesen, es sind untersucht worden die besten Klavierspieler der Welt. Es gibt tatsächlich Talente, ja, Leute, die fast nicht üben und super spielen. Also einer unter Zehntausenden. Die restlichen 9.999 Klavierspieler, die sehr gut spielen. Und ich glaube, so viele gibt's nicht mal. Aber die besten Klavierspieler auf dieser Welt haben alle in ihrem Leben mehr als 10.000 Stunden Klavier gespielt. Die Zweitklassigen haben mehr als 8.000 Stunden gespielt. Die Drittklassigen mehr als 6.000 Stunden. Es gibt einen direkten Zusammenhang. Das gleiche bei Violinspielen. Die besten Violinisten dieser Welt haben 10.000 Stunden Geige gespielt. Und die haben davon die 10.000 Stunden Regel abgeleitet. Wenn du Experte auf einem Gebiet werden willst, musst du dich mit diesem Thema 10.000 Stunden beschäftigt haben. Ihr seid Christen. Wie viele Stunden habt ihr euch mit der Bibel beschäftigt? Wie viele Stunden habt ihr im Gebet verbracht? Wenn ihr jeden Morgen 10 Minuten die Bibel liest und 15 Minuten betet, ich habe das jetzt nicht ausgerechnet. Ich weiß nicht, ob ihr bis zum Ende des Lebens auf die 10.000 Stunden kommt. Und ich sage euch, wisst ihr, wenn ihr verheiratet seid, wenn ihr eine Familie habt, dann werdet ihr merken, dass ihr noch ein Viertel der Zeit habt, die ihr habt, wenn ihr jung seid. Ihr müsst solche Dinge machen wie Wäsche waschen, bügeln, einkaufen gehen, Essen kochen. Jeden Tag. Da ist es vorbei. Abends nach der Arbeit, das Essen hat die Mama schon gekocht. Ja, und dann hat man den ganzen Nachmittag noch. Oder Abend. Nutzt eure Jugendzeit, um wirklich Zeit in diese Themen hinein zu investieren. Damit ihr diese Kraft habt, die euch nach oben zieht. Lasst diese Zeit nicht verstreichen. Vielleicht noch einmal zurück zum Bibellesen. Warum liest du die Bibel? Wisst ihr, bei der Vorstellungsrunde hat Viktor sein Lebensvers angeführt. Psalm 119, Vers 45. Schlag das nochmal auf. Wer das hat, kann das vorlesen. Psalm 119, Vers 45. Ich bin Sonntagabend nach Hause gekommen, ich habe sofort meine Bibel genommen, habe diesen Vers. Ich habe den nie vorher so gesehen. Ich habe den sofort angestrichen. Ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Wo sucht ihr die Befehle? Ja, wenn unser Bibellesen darin besteht, zu suchen, was Gott will, dass ich tun soll, dann werde ich fröhlich wandeln. Dann werde ich die Erfüllung dieses Wortes sehen. Ja, und so finden wir seine Gebote in seinem Wort. Und damit kommen wir Damit kommen wir zu dem zweiten Thema. Und der zweite Punkt ist das erste Gebot. Wollen wir mal dahin gehen, das Gebot der Liebe. Schlagt mal auf Markus 12, 28 bis 34. Vielleicht lese ich das, wenn das aus der Mitte ist, das vielleicht zu leise, wenn es ein längerer Abschnitt ist. Und es trat zu ihm der Schriftgelehrten, einer, der ihnen zugehört hatte, wie sie sich miteinander befragten, und sah, dass er ihnen fein geantwortet hatte, und fragte ihn, welches ist das vornehmste Gebot vor allen? Jesus aber antwortete ihm, das vornehmste Gebot vor allen Geboten ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott, und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften. Das ist das vornehmste Gebot. Und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer denn diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrlich recht geredet, denn es ist ein Gott und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte, von ganzer Seele und von allen Kräften, und lieben seinen Nächsten wie sich selbst, das ist mehr denn Brandopfer und alle Opfer. Da Jesus aber sah, dass er vernünftig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht ferne von dem Reich Gottes. Und es wagte ihn niemand weiter zu fragen. Hier steht, das ist das vornehmste Gebot. Das ist das größte Gebot. Hier steht nicht, dass es das einzige Gebot ist. Ja, wenn euch jemand sagt, das ist das einzige Gebot, dann ist das nicht biblisch. Es ist das erste Gebot. Lass uns nochmal zu Matthäus 22, Vers 40 lesen, und vielleicht kann das jetzt schon jemand aus der Mitte lesen.
In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Genau. Ist ja die gleiche Geschichte, etwas kürzer geschrieben hier bei Matthäus. Jesus sagt, in diesen zwei Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Es hängt da drin. Ich habe nochmal nachgeschaut in der Konkordantenübersetzung, die ja wirklich auf den Urtext geht, da steht das Wort hängt. So, wenn das eigentlich das eigentliche Gebot ist, das sozusagen das andere da drin hängt. Warum hat Gott dann die 10 Gebote gegeben? Lass uns nochmal Römer 13, Vers 8 bis 10 lesen. Ja, liest das vielleicht jemand aus der Mitte? Ja, hier heißt es, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Warum hat Gott die anderen Gebote gegeben, wenn er doch sagen könnte, liebt, das ist das Gebot. Wisst ihr, Liebe ist abstrakt. das ist nicht so fassbar. Ja, lasst uns dazu eine Bibelstelle lesen. 1. Johannes 4, Vers 20 und 21. Sieh, da waren Menschen, die haben gesagt, ich liebe Gott. Und haben ihren Bruder gehasst. Und diese Menschen gibt's durch alle Zeiten. Die gibt's auch in heutigen Zeiten. Sagen, ich liebe Gott und die Heiligkeit Gottes. Und die hassen ihre Brüder. Und deshalb hat uns Gott die anderen Gebote gegeben. Damit wir darin zeigen können, dass wir Gott wirklich lieben, indem wir dieses alles befolgen und tun. Ja, er hat uns sozusagen unter dieses Gebot der Liebe, das große Gebot, das ihm so wichtig ist, weil ja er selbst Liebe ist und deshalb von uns doch diese Liebe erwartet, aus dem freien Willen, den wir haben. Er hat uns sozusagen Untergebote gegeben. Und hier sehen wir, wenn wir eins dieser Untergebote nicht erfüllen, dann lieben wir ihn nicht wirklich. Und so ist jedes Gebot, das wir in der Bibel haben, auf die Liebe zurückzuführen. Können wir jedes Gebot zurückführen? Wisst ihr, ich habe mal bei uns in Gifhorn in einer Gebetsstunde ganz kurz nur gesprochen und habe da einen Satz gesagt und habe gesagt, über dieses Thema Gebote, wenn jemand glaubt, dass es kein Gebot außer der Liebe gibt, der soll einfach mal die Evangelien lesen und alles rot anstreichen, was Jesus im Imperativ sagt. Ja? Was er als Appell sagt. Zum Beispiel, wachet und betet. Das ist ein Gebot. Das sagt Jesus doch zu den Jüngern, zu uns allen. So, dann bin ich nach Hause gekommen und ich habe das selbst bei mir nicht angestrichen. Ich wusste so 3, 4, 5 Bibelstellen aus dem Kopf, aber wie viele sind das wirklich? Und dann habe ich hingesetzt. Meine Bibel war ganz schön rot. Ich unterstreiche immer mit rot die Gebote, mit grün die Verheißungen, mit blau die anderen Verse, die mir wichtig wären. Und ich habe nur im Matthäus-Evangelium 30 Gebote genommen und ich habe Dinge zusammengefasst. Ja, wenn dort 4 Aussprüche stehen, die in die gleiche Richtung gehen, dann habe ich daraus eingemacht. Weil sonst wären da seitenweise nur noch rot gewesen, wenn ich durch die Bergpredigt gehe. Wir haben Gebote. Ja, und vielleicht konzentrieren wir uns heute nur noch auf die Gebote, die wirklich Jesus gesagt hat. Schlagt mal auf, Matthäus Evangelium 5, 42. Liest das jemand? Ja? Ein ganz klares Gebot, brauchen wir nicht zu interpretieren. Wenn jemand kommt und dich bittet, gib ihm. Wenn jemand kommt und bei dir Geld ausleihen will, gib ihm. Können wir verstehen, ja? Matthäus 6, 25.
Darum sage ich euch, sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, sorgt nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Es gibt das Leid mehr in die Speise, die der Leid mit einem Teil.
Hier sagt Jesus ganz klar, sorgt nicht. So, und ich muss das nicht lange erklären. Wir haben das gestern in der zweiten Stunde ausführlich gehört. Gott, was ich sagen wollte, auch mit diesen Bibelstellen, dieses erste Gebot, ja, gib dem, der dich bittet. Das ist zurückzuführen auf die Liebe zu deinem Nächsten. Wenn du ihn liebst, dann gibst du ihm. Und damit beweist du deine Liebe zu ihm, indem du ihn gibst. Hier ist die Liebe zu Gott in diesem Vers. Er sagt, sorgt nicht, weil er möchte, dass wir ihn lieben. Und wenn wir Gott lieben, dann vertrauen wir ihm. In einer Ehe, wenn sich einer dem anderen nicht traut, dann ist es keine Liebe. Dann hört die Liebe bald auf. Dann ist ja nur noch Eifersucht da. Und Gott möchte, dass in unserem Verhältnis zu ihm dieses Vertrauen da ist. Und wenn dieses Vertrauen da ist, dann gibt es keine Sorgen. Weil wir sorgen ja, weil wir nicht trauen, dass er uns aus dieser Lage hilft. Und deshalb dieses Gebot, sorget nicht. Zurückzuführen auf die Liebe zu Gott. Matthäus 16, Vers 24. Und wir haben auch solche Gebote. Gebote, die nicht so klar sind wie gib dem, der dich bittet. Gebote, die in einer Bildsprache gesprochen sind. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, Gebote, über die wir nachdenken müssen. Wo Gott möchte, dass wir über sie nachdenken. Wo er uns zeigen möchte, in unserem Leben, weil er kann ja nicht alles beschreiben, was im Jahre 2011 gibt und womit wir zu tun haben. Und was es in deinem Problem in Norddeutschland oder hier im Schwarzwald für Dinge gibt. Aber er hat solche Worte, in die wir uns hinein vertiefen können und er uns Dinge aus unserem Leben zeigt und klar macht, was es bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Was es für mein Leben bedeutet, nächste Woche um Dienstag Nachmittag 16.45 Uhr. Mein Kreuz auf mich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Und noch einmal zu diesem Thema Bibel lesen. Wisst, beschäftigt euch mit diesen Dingen. Lasst das Wort Gottes auf euch wirken und macht euch klar, was Gott euch für euer Leben sagen möchte. Was es bedeutet, dieses Gebot auszuleben. Und diesem Gebot gehorsam zu sein. Und Gott wird es euch zeigen. Gott wird es euch klar machen. Und dann könnt ihr in den Geboten Gottes wandeln. Noch eine Bibelstelle. Johannes 5, Vers 3. 1. Johannes, Entschuldigung. Richtig. 1. Johannes 5, Vers 3. So, und wenn wir mit diesem Verlangen die Bibel lesen, wenn wir nach seinen Geboten suchen, sie finden, sie halten, ja, das ist die Liebe zu Gott. Damit beweisen wir, dass wir ihn wirklich lieben und nicht nur sagen, ich liebe Gott. Und hier gibt es diesen Nachsatz, und seine Gebote sind nicht schwer. Und das ist der dritte Punkt, nicht schwer. Wisst ihr, steht, seine Gebote sind nicht schwer. Es mag Gebote geben, die uns schwer fallen. Gebote, die wir uns selber ausgedacht haben. Die wir übernommen haben von irgendjemandem. Aber sein Wort sagt, seine Gebote, die Gebote Gottes sind nicht schwer. Und ich wollte mit euch jetzt noch einmal in ein Gebot eintauchen. wirklich so reingraben und schauen, was Gott mir, was er euch durch dieses Gebot zu sagen hat. Vielleicht noch mal kurze Theorie. Wenn wir die menschlichen Gebote anschauen, die uns ja manchmal schwerfallen, dann ist es so, gibt es verschiedene Lebensbereiche und so in manchen Lebensbereichen gibt es sozusagen so ein hartes Gebot, daran wirst du gemessen. Das ist dieses. Und dass ich so darüber nachdachte, über die menschlichen Gebote und über die göttlichen Gebote. Und wir werden das jetzt an diesem Vers sehen, da werde ich beweisen. Die Gebote Gottes sind anders. Sie sind nicht punktuell. Es gibt nicht eine Sache. Sie sind umfassend. Sie greifen alle Bereiche unseres Lebens an. Und sie sind, in den meisten Fällen gehen sie weit über das hinaus, was uns menschliche Gebote gebieten. Weit. Es gibt sehr wenige Fälle, wo menschliche Gebote über den Geboten Gottes stehen. Meistens überragen sie die Gebote unseres Gottes, die menschlichen Gebote. So, lasst uns mal ein Beispiel durcharbeiten. Matthäus 5, 38 bis 42. Ich lese das mal. Matthäus 5, 38. Ihr habt gehört, dass da gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern so dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, dem biete den anderen auch da. Und so jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und so dich jemand nötigt eine Meile, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der dich abborgen will. Jetzt schauen wir uns erstmal nur den 42. Vers, den letzten. Das ist eigentlich relativ einfach. Ja, ich glaube, das haben wir vorhin schon gesehen. Recht klar, wenn da jemand kommt und dich bittet, gib ihm. Es gibt eine kleine Erklärung, Lukas 6, 27 bis 36. Ja, hier von Lukas das noch einmal beschrieben. Aber ich sage euch, die ihr zuhöret, liebet eure Feinde, tut denen wohl, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, bittet für die, so euch beleidigen. Und wenn dich schlägt auf einen Backen, wer dich schlägt auf einen Backen, dem biete den anderen auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, den wehre nicht auch den Rock. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, da fordere es nicht wieder. Und wie ihr wollt, es euch die Leute tun sollen, also tut ihnen gleich auch ihr. Und so ihr liebet, die euch lieben, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder lieben auch ihre Liebhaben. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun das auch. Und jetzt dieser 34. Vers. Und wenn ihr leidet, von denen ihr hoffet zu nehmen, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder leihen den Sündern auch, auf dass ihr das Gleiche wieder nehmt. Dieser Vers sagt auch, dass ihr dann leihen sollt, wenn ihr nach menschlichen Ermessen damit rechnen könnt, dass ihr das Geld nicht wiederkriegt. Das ist das Gebot Gottes. Aber das ist noch einfach. 39. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern so dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, dem biete den anderen auch da. Was heißt das auf unsere heutige Zeit übertragen? Gibt euch jemand einen Streich auf den rechten Backen? Ein junger Mann erzählte mal folgende Geschichte. Der ist durch die Stadt gegangen und da standen, der ist auf den Bürgersteig gegangen, standen da auf dem Bürgersteig vorne zwei Türken und haben sich unterhalten. So, und der ist da dran vorbeigegangen und der ist irgendwie ein Stück zurückgegangen, der da gesprochen hat, der Türke, und der war auch nicht aufmerksam und hat ihn angerempelt. So, und bevor er reagieren könnte, hat er ihm eine reingehauen. Bam! So, wenn euch das passiert, was macht ihr? Haut ihr zurück? Geht ihr zur Polizei, erstattet die Anzeige wegen Körperverletzung? Dieses Wort sagt, dass ihr sagen sollt, sorry, das war mein Fehler. Hau mir noch einer rein, dann sind wir quitt. Vers 40, und so jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Rechten, hier meint es vor Gericht. Wenn er so ein Nachbar ist, Stinkstiefel, kennt ihr den Begriff? Bei uns in Norddeutschland wird er oft gebraucht. Ja, so Leute, die immer Stress machen, die in Ruhe nicht leben können, die sich mit allen Nachbarn anlegen, wegen den Bäumen, die über den Zaun wachsen. So, jetzt hat er im Zaun eine Delle, sind ein paar Latten kaputt. Und er sagt, ihr wart das. Ist die gleiche Farbe an den Latten wie bei eurem Auto. Ist zwar die gleiche Farbe wie bei seinem Auto, aber ne? So, er kommt nach Hause, macht Stress mit euren Eltern. Ein Tag, zwei Tage, dann kommt ein Brief vom Anwalt. 1.000 Euro Schadensersatz. Was macht ihr da? Holt ihr ein Gutachten, dass euer Auto nicht beschädigt ist und nicht nachlackiert wurde? Schaut ihr abends bei seinem Auto vorbei, ob da irgendwo ein Kratzer ist? Dieses Wort sagt, ihr sollt zur Bank gehen, 2.000 Euro abheben, zu ihm hingehen und sagen, hier, Entschuldigung. Vers 41, und so dich jemand nötigt eine Meile, so geh mit ihm zwei. Jesus nimmt hier in Bezug auf ein Gesetz, das es zu der Zeit in Israel gab. Und zwar durfte ein römischer Legionär irgendjemanden anhalten und sagen, trage jetzt meine Ausrüstung. Er hat ja den schweren Panzer, die Waffen und vielleicht Proviant und alles, was er dabei gehabt hat in den Säcken. Und dann musste der Israelit eine Meile gehen und seine Ausrüstung tragen. Egal, was er machen wollte, egal, wie dringend das bei ihm war. Wenn der Legionär sagt, komm her, hilf mir, dann musste er das Zeug mitnehmen und eine Meile lang schleppen. Und dann durfte der Legionär nicht, dann musste er ihn laufen lassen und dann konnte sich jemand anders greifen. So, und Jesus sagt, wenn er dich nötigt, weißt, wenn er dich nicht bittet, nicht fragt, ach, möchtest du mich nach Hause begleiten? Ja, sondern er nötigt dich, er zwingt dich. Dann sollst du sagen, ich gehe noch eine Meile mit dir. Ja, ganz praktisch bei euch, wenn der Meister dich auf dem Kieker hat, dich drangsaliert, am Freitag, wenn alle Leute nach Hause gehen dürfen, darfst du noch einmal die Werkstatt fegen. Dann sagt dieses Wort, dann sollst du die Werkstatt fegen und den Hof vor der Werkstatt. Wisst ihr noch die Überschrift? Nicht schwer. Ist das nicht schwer? Das ist doch unendlich schwer. Das sind jetzt konstruierte Fälle. Ich sage hier das Gebot. Ja? Jesus sagt, so dich jemand nötigt, eine Meile, so dich jemand zwingt, eine Meile sein Gepäck zu schleppen, schleppe dieses Gepäck 2 Meilen. So, wie können wir zu diesem Wort stehen? Er sagt, das ist nicht schwer. Und wenn wir uns das anschauen, ja, und viele Theologen in der heutigen Zeit sagen, das, was Christus in der Bergpredigt sagt, das kann kein Mensch halten. Und hier kommt die Liebe ins Spiel. Wisst ihr, die Liebe ist nicht nur ein Gebot. Die Liebe ist eine Kraft. Wenn wir diesen Türken lieben, dann haben wir kein Problem, wenn er uns noch eine reinhaut. Wenn wir diesem Nachbarn, diesen Nachbar lieben, dann geben wir ihm die 2.000 Euro. Wenn wir unseren Meister lieben, dann fegen wir auch den Hof. Diese Liebe gibt uns die Kraft, so zu handeln. Und was ist die Wirkung? Was ist die Wirkung auf den Legionär, wenn der Jude sagt, kein Problem, ich trage das noch eine Meile? Wird er nicht sagen, warum? Was ist die Wirkung auf diesen Meister, wenn er sieht, dass ihr Woche für Woche die Werkstatt fegt, dass die wie geleckt aussieht und den Hof vor der Werkstatt? Wird er nicht zu euch kommen und sagen, sag mal, warum machst du das? Und könnt ihr dann nicht ein Zeugnis sein und sagt, weißt du, Christus hat in seinem Wort gesagt und ich lebe nach diesem Wort. Und wird dieses Wort nicht 10-mal so viel wiegen, als wenn ihr das einfach so sagen würdet in der Pause? Euer Leben zeigt, dass ihr Gott liebt. Und da kann er nicht widersprechen. Das kann er euch nicht wegnehmen. Kann er nicht wegdiskutieren. Euer Leben zeigt, dass dieses Leben verändert worden ist, ist anders ist. Er wird feststellen, es gibt keinen Menschen, der das tun kann. Da muss eine Kraft sein in euch. Und diese Kraft kommt von Gott. Wie kommt man zu dieser Liebe? Das ist ja nicht einfach. Und hier sind wir wieder bei dem Punkt, Bibel lesen und Gebet, Bibel lesen und Gebet. Wisst ihr, ich wünsche, dass der Heilige Geist das in eure Herzen einbrennen möchte, Bibel lesen und Gebet. Dass das die wesentlichen Elemente sind. Das entscheidet, ob ihr in den Himmel oder in die Hölle kommt. Das entscheidet, ob Gott euch auf dieser Erde gebrauchen kann oder nicht. Bibel lesen und Gebet. Und mit Gebet, mit dieser Liebe im Herzen, ist es kein Gebot zu schwer. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Da gab ein Junge, der hat seine Schwester auf den Schultern immer wieder getragen. Und da kam irgendjemand und sagte, du hast aber eine schwere Bürde auf deinen Schultern. Und der Junge sagte, das ist keine Bürde, das ist meine Schwester. Ja? Wenn die Liebe da ist, dann ist es nicht so schwer. Und das ist das Geheimnis dieses Wortes. Und wir dürfen im Gebet zu Gott nahen, um dort um Liebe flehen. Und wir dürfen durch sein Wort zu Gott nahen, um zu verstehen, was er von uns will. Und dann in Liebe dieses erfüllen können. Und das wird nicht schwer. Dann gibt es nichts, was wir lassen müssen, was Gott uns zeigt und sagt, dieses hier, möchte, dass du dieses opferst, dein Liebstes vielleicht. Und dann ist es nicht so schwer, weil das aus Liebe zu Gott geschieht. Ich würde mit euch ganz gern noch ein Thema ansprechen. Und das ist das Thema Tradition. Wisst ihr, es gibt in den Gemeinden verschiedene Traditionen. Da gibt es die Tradition, dass man zur Hochzeit sich einen Ehering ansteckt und in den anderen Gemeinden gibt es diese Tradition nicht. Da gibt es die Tradition, dass in einem Gottesdienst die Frauen und die Männer getrennt sitzen und in den anderen Gemeinden sitzen sie zusammen. Da gibt es die Tradition, dass man zum Singen aufsteht und die Lieder im Stehen singt. Und es gibt die Tradition, dass man die meisten Lieder im Sitzen singt. Dass man zum Gebet im Gottesdienst aufsteht oder hinkniet. Verschiedene Dinge, die in einer Gemeinde, in einer Gesellschaft sich eingebürgert haben. Wisst ihr, der krasseste Gegensatz für mich war, ich habe gehört, in Kasachstan ist es ja so, dass die Geschwister auseinandersetzen. So, und das ist in der Gesellschaft so verankert. Ja, da ist, wenn man, die haben erzählt, Geschwister sind dann irgendwo essen gegangen, so, und da kam der Restaurantbesitzer, hat nur den Mann begrüßt, aber sehr herzlich, die Frau nicht mal angeschaut. Und dann ist die Frau von diesem Restaurantbesitzer rausgekommen, hat sehr herzlich die Frauen begrüßt, sie umarmt, die Männer nicht mal angeschaut. Ich war in Argentinien gewesen, war dort in der Gemeinde gewesen. Dort gibt es Tradition, dass man sich so ein Küsschen gibt. Und zwar auch zwischen Männern und Frauen, also zwischen den Männern und auch zwischen den Männern und Frauen. Ja? So. Wenn jetzt die Leute dahin kommen würden, ja? Es ist gefährlich, anhand einer Tradition den geistlichen Zustand eines Menschen beurteilen zu wollen. Und ich höre immer wieder in der Jugend auch so Bestrebungen, diese Zöpfe abzuschneiden. Ja, was sind diese Traditionen? Das sind die Alten. Und ich möchte an dieser Stelle davor warnen. Wisst ihr, das ist nicht die Aufgabe der Jugend, dies über den Haufen zu werfen. Und die Sache ist so, die Menschen brauchen im Zusammenleben Traditionen. Und wenn ihr eine Tradition abschafft, dann richtet ihr in dem gleichen Augenblick eine neue auf. Und eure Kinder oder Enkelkinder werden dann kommen und eure Tradition über den Haufen werfen, um ihre eigene aufrichten zu wollen. Wir brauchen Traditionen. Wir haben Traditionen in den verschiedenen Gemeinden. Ja, und ihr habt über das Thema Rebellion gehört. Der Zeitgeist möchte euch dazu auflehnend machen, dass ihr dagegen rebelliert. Aber was ich euch mitgeben möchte, seid gehorsam. Seid untertan. Akzeptiert diese Tradition. Lasst uns nochmal aufschlagen, Matthäus 23, Vers 3. Mag das jemand lesen? Ja, Jesus sagte das über die Pharisäer. Dass das, was die Pharisäer befehlen, dass die das halten sollen. Er sagte nicht, haltet nichts. Ja, er sagte, werdet nicht Heuchler, so wie sie, die von diesen Geboten sprechen. Und wenn sie von jemandem gesehen, dann auch diese Gebote einhalten. Aber wenn sie von keinem gesehen werden, sich um diese Gebote nicht kümmern, sondern seid echt. Ja, und das ist das, was ich euch heute nochmal sagen möchte. Achtet die Tradition der Alten. Viele Dinge sind mit Weisheit, mit Bedacht entstanden und helfen der Gemeinde. Ja, und ihr könnt das vielleicht nicht sehen, was dahinter steckt, wie man dahin gekommen sind. So, aber die Traditionen, die bei euch am Ort sind, achtet sie. Verachtet sie nicht. Sondern lebt auch in diesen Traditionen, lebt sie weiter. Ja. Und Gott wird führen. Ja, wobei, ich glaube nicht, dass wir in den Gemeinden diese Zustände haben, dass Traditionen gegen das Wort Gottes verstoßen. Habe ich zumindest nicht erlebt. Vielleicht weiß ich zu wenig. So, aber die Traditionen, die wir haben, sind schon in den Richtlinien des Wortes Gottes. Also da verstoßen wir nicht, das, also ist mir zumindest nicht bekannt. Melissa, du hast noch eine Frage. Also Melissa sagt gerade, kann es sein, dass Traditionen Menschen, die zu uns zur Gemeinde kommen und Gott suchen wollen, dass ihnen manche Traditionen im Weg stehen? Ich habe das lange Zeit so geglaubt. Aber nach einigen Gesprächen Und nach dem, was Gott mir gezeigt hat, bin ich überzeugt, dass wenn Menschen da sind, die wirklich aufrichtig Gott suchen, dass sie dann Gott sehen. Und dass dieses für sie kein Problem ist. Ja? Also wir dürfen nicht dieser Gefahr verfallen, wenn Menschen in die Gemeinde kommen und nicht Gott dienen, dass wir die erstmal in die Tradition reinpressen und sagen, ah, und jetzt darfst du dich bekehren. Ja, sondern Gott wirkt anders. Gott wirkt die Veränderung des Herzens und dann sind die Menschen bereit, auch die Tradition anzunehmen. Ja. Ah, ja. Ganz bestimmt. Und die erneuern sich und passen sich auch an. Was ich heute hier sagen möchte, es soll nicht die Jugend machen. Ja, wenn ihr 30 seid und Gott euch das aufs Herz legt, dann, oder 35 oder 45 oder 55, aber nicht als Jugend. Es ist, also ich bin überzeugt, das ist nicht Gott wohlgefällig, wenn ihr als junge Menschen versucht, Dinge in den Gemeinden zu verändern. Ja, sondern investiert erstmal die 10.000 Stunden. Ja. Und wenn Gott euch dann aufs Herz legt, dann könnt ihr gehen. Und das wird auch gut sein. Ja, das wird ihm wohlgefällig sein. Fassen wir noch einmal zusammen. Also gibt's noch Fragen? Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben gesehen, es gibt menschliches und göttliches Wirken. Das Menschliche und das Teuflische zieht nach unten, versucht uns nach links oder rechts von der Bahn abzubringen. Und es gibt eine Kraft, nämlich die göttliche Kraft, die nach oben zieht. Wir haben geschaut, das Gebot der Liebe ist nicht das einzige, sondern das erste Gebot und dass wir dieses Gebot erfüllen, wenn wir die Gebote, die uns Gott zeigt in seinem Wort, einhalten. Dass wir in diesen Geboten, die Gott uns in seinem Wort zeigt, wandeln. Und wir haben gesehen, dass durch die Liebe, durch das Gebet, diese Gebote uns niemals schwer werden, sondern es ist leicht, es ist schön. Ja, mein Herz freut sich, denn ich suche deine Gebote. Noch einmal, diese zwei Dinge, Bibel lesen und Gebet. Und noch einmal, ich wiederhole mich, aber investiert die Zeit, nutzt die Zeit, verbringt die Zeit vor Gott in seinem Wort. Lasst dieses Wort auf euch wirken. Wisst ihr, begegnet Gott in seinem Wort mit einem offenen Herzen. Seid bereit, Dinge zu ändern. Und wenn Gott euch Dinge zeigt, die euch wehtun, die euch schwer fallen, weil er sagt, hör zu, du musst da und da hingehen, mit dem und dem sprechen und ihn um Vergebung bitten. Und es fällt euch unheimlich schwer, das zu tun. Geht so lange ins Gebet, bis es euch leicht fällt und geht hin und tut das. Lasst das nicht anstehen. Ja, seid gehorsam, seid bereit, das zu tun, was Gott euch zeigt. Und nun kommen wir nochmal zurück zu der ersten Frage. Ja. Das ist eine schwierige Frage. Hier spielt, glaube ich, das Gewissen mit rein. Und was Gott dir sagt. Ja. Was ich mit Sicherheit sagen kann, dass es Gott nicht wohlgefällig ist, wenn du dich auflehnst. Ja. Gerade in der Familie, ja, so das, und wie weit der Grad der Auflehnung ist, ob das dann schon vor Gott als Sünde gerechnet wird, im Zusammenhang mit deinem Gewissen, das ist im Einzelfall unterschiedlich, je nach Situation und Tradition. Zurück zur Frage, wie ist das biblische Christentum? Verkrampft oder locker? Oder ganz anders? Ich habe da mit den Menschen gesprochen und ich habe ihnen gesagt, wir müssen so locker sein wie ein Leopard vor dem Sprung. Wir müssen bereit sein, wenn Gott sagt, spring, dass wir springen. Wir müssen fähig sein, wir müssen die Kraft sein, haben, wir müssen ausgeruht sein. Wir müssen zu Hause sein in seinem Wort. Wir müssen ihn kennen aus dem Gebet. Und das ist das Christentum, das vor Gott wohlgefällig ist. Dann nämlich, wann er uns gebrauchen kann. Wenn wir Werkzeuge sein können, auf die er sich verlassen kann. Wisst ihr, es gibt so Werkzeuge made in China. Mein Vater sagt dazu immer Werkzeug Attrappen. Sehen aus wie Werkzeug. Ja, so eine Zange, man will das dann abschrauben und dann klack, bricht die Zange ab. Dass ihr nicht solche Werkzeuge seid, sondern Chrom Vanadium. Edelste Materialien. Unter größten Belastung nicht brechen. Das tun, was man mit ihnen tun will. Und zum letzten Mal, der Schlüssel dazu ist Bibellesen und Gebet. Und ich wünsche von ganzem Herzen, dass ihr solche Menschen seid. Die Leoparden vor dem Sprung. Elitesoldaten. Menschen, die Gott gebrauchen kann. Menschen, die Gott ausrüsten kann, denen etwas anvertrauen kann. Und Gott möchte euch das schenken. Amen.